Wo durchgeht die Reise mit den roten Augen einsam und allein die Heim vor dem Computer, 24 Stunden für den Arbeitgeber erreichbar und Freizeit nicht, wie man selber will, sondern nur dann, wenn es die Arbeit zulässt. Oder eine Arbeit, wo man selber bestimmt, wenn und wie stark man sich engagiert und wenn, dass man sich aus allen Verpflichtungen und Kommunikationskanälen ausklingt, zum Energietanken, das ist die Frage. Welches Szenario ist wahrscheinlicher? Das wollen wir heute Abend herausfinden. Input geht der Frage noch, wie wir in 10 Jahren leben und arbeiten. Wir diskutieren mit dem Zukunftsforscher Andreas Walker und dem Michael Aguras, Schweizer Chef von Adecco, dem grössten Stellenvermittlungsbüro. Sich fragen, wer in Zukunft wo, wie lange und unter welchen Bedingungen arbeitet, das gehört zum Job von meinen beiden Gästen. Für die anderen haben sie sich sicher schon Gedanken gemacht, wie Arbeiten und Leben im Jahr 2020 zusammengeht. Aber wie sieht es für Sie selber aus, Herr Aguras? Wie sieht ein typischer Arbeitstag bei Ihnen im Jahr 2020 aus?
Auf dem Golfplatz. Spass beiseite. Also, erstens spiele ich nicht Golf und zweitens kann ich mir ein Leben ohne eine gewisse Tätigkeit, eine Arbeit gar nicht vorstellen. Ich denke, was auf uns zukommt oder was auf mich zukommt, ist Virtualität. Unabhängigkeit. Ich kann mir den Alltag grösser selber einrichten. Und ich denke, das kommt auf uns zu. Also, es heisst flexibler, unabhängiger, virtueller.
Also, das heisst, Sie würden auch mehr von zu Hause aus arbeiten in 10 Jahren?
Es ist nicht unbedingt mein Bedürfnis, von zuhause aus zu arbeiten, weil das Wort zuhause heisst dann wieder gebunden an etwas, sondern ich denke mir einfach, dass es virtueller wird sein, dass ich nicht zwingend physisch irgendwo müsste anwesend sein, sondern dass es eben virtueller ist. Und ich denke, das gibt uns Unabhängigkeit.
Herr Walker, Sie haben eine eigene Unternehmung quasi als Zukunftsforscher. Wie arbeiten Sie in 10 Jahren im Vergleich zu jetzt?
Da ich ja heute schon in der Zukunft lebe, gehe ich davon aus, dass sich das gar nicht so gross ändern wird. Ich denke, ich bin durchaus ein Typus, der sich noch viel mehr wird verbreiten. Ich arbeite sehr viel in Projektarbeit, ich arbeite sehr viel in eigener Rechnung, als eigene Kleinunternehmung. Ich denke, das ist ein Typus, wo wir viel mehr werden finden, dass hochqualifizierte Leute eigentlich in eigenem Namen unterwegs sind.
Da haben wir schon mal zwei verschiedene Vorstellungen von Arbeitsmodellen in 10 Jahren. Ich bin letzte Woche einmal auf der Strasse und haben die Leute dort gefragt, wie sie sich ihre Arbeit bis in 10 Jahren vorstellen. Und vielleicht da mal stellvertretend für die Stimme, die ich gesammelt habe, ein paar Auszüge.
Ich glaube, das Leben wird nicht einfacher, es wird einfach noch schneller und noch hektischer.
10 Jahre, wie ich da arbeite. Nur noch am PC. Kein Kundenkontakt mehr. Also ich habe das Gefühl, wir vereinsamen ein bisschen auf die Zeit raus, ja.
Ich hoffe, dass ich in 10 Jahren daheim arbeite und nie mehr weg muss von meiner Familie, daheim kann und dass ich nicht mehr am Computer muss schreiben, sondern irgendwie eine Sprachaufzeichnung habe oder irgendetwas so in dem Stil, ja.
Da haben wir jetzt gerade verschiedene Sachen gehört. Noch mehr am Computer arbeiten, noch mehr Hektik, Vereinsamung am Arbeitsplatz. Nehmen wir mal die Statements vielleicht mal ein bisschen auseinander. Fokussieren wir mal zuerst auf Technik. Herr Walker, Sie als Zukunftsforscher haben da sicher eine Vorstellung davon. Was bringt die technologische Entwicklung bis im Jahr 2020?
Wir haben in den letzten 10 Jahren den Durchbruch vom Internet kennengelernt. Wenn wir so 11, 12 Jahre zurückdenken, ist der Siegeszug für uns noch völlig unvorstellbar gewesen. Und ich denke einfach, der Siegeszug, der wird weiter überhand nehmen. Wir werden erleben, dass Maschinen viel aktiver werden können kommunizieren. Wir werden erleben, dass unterschiedliche Medien wie ein Fernsehgerät, ein Computer, dass all diese Sachen werden verschmelzen und es wird ganz, ganz wichtig werden, dass wir nicht das technische Know-how haben, welchen Knopf brauchen wir, sondern dass wir eine Medienreife entwickeln. Wie gehen wir mit dieser Technik um? Eben damit das Leben nicht schneller und hektischer wird, weil dann bestimmen die Maschinen mein Leben, sondern dass ich Reife entwickle, dass ich weiss, wann setze ich welche Maschinen ein. Das wird als Erfolgsfaktor immer wichtiger werden.
Herr Aguras, sehen Sie das auch so? Sie kommen ja aus der Praxis eigentlich als Chef eines Stellenvermittlungsbüros.
Also ich stelle mir grundsätzlich die Frage, zu welcher Generation zähle ich wer? Also wenn ich jetzt meine Generation anschaue oder vielleicht noch ältere, dann wird das wohl eine Herausforderung sein, ganz klar. Also das wird immer schwieriger werden, weil das Tempo nimmt immer mehr zu. Wenn ich jetzt aber die Generation Jünger anschaue, Generation Y beispielsweise, oder jetzt meine Kinder im Alter 14, 15, die haben überhaupt kein Problem damit. Die nehmen das völlig locker. Spielerisch, Zehnfingersystem war für uns eine Herausforderung. Für meine Tochter ist jetzt 10, die kann das bereits schon. Also ich denke, da mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Ich freue mich darauf, weil Das, was jetzt eine Herausforderung ist, ist morgen eigentlich eine Bequemlichkeit. Und zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, dass es Generationen gibt, für die ist es eine Herausforderung. Und andere, die werden spielerisch mit dem umgehen und die werden auch in dem können leben, ohne irgendwelche Probleme.
Etwas, was ich mich noch frage bei dieser Entwicklung jetzt auf technologischer Seite, wo einfach sicher noch mehr wird der Arbeitsalltag durchdringen, ist die Frage, wie bei dir im Bau ist das Ganze? Und dort hat es auch so ein bisschen kritische Stimmen gegeben auf der Straße. Ich spiele da noch mal schnell etwas ab.
Ich glaube, es ist einfach, es wird vermutlich noch mehr elektronische Hilfe geben, die einem schlussendlich eigentlich gar nicht so viel helfen. Also gerade bezüglich Planungen, die ich mache, die Lüftungssanitäranlage. Wir haben so viel Hilfe jetzt, die eigentlich eine Hilfe wären, aber durch das Hilfe sind verlangt man viel mehr. Schlussendlich, der Hund beißt sich in den Schwanz.
Aber auch mehr technische Hilfe, die schlussendlich eben gar nicht so viel bringen, außer dass eben die Anforderungen quasi steigen, um die technischen Hilfen bedienen können. Technologischer Fortschritt in allen Ehren. Aber wäre es nicht eben so wichtig, quasi, dass die technologischen Hilfsmittel eben einfach bedienbar werden oder einfacher bedienbar werden in die Zukunft?
Also gerade bezüglich dieser einfachen Bedienbarkeit bin ich eigentlich sehr zuversichtlich, dass mit Sensortechnik, mit automatischer Interpretation von Informationen das System eigentlich noch sehr viel gescheiter werden. Wo ich gegenüber dem Herr Agoras sehr viel kritischer ist, dass ich überzeugt bin, dass sogenannte Multitasking ein Mythos von der heutigen Zeit vom Technologiealter ist und wir heute aus der neurologischen Forschung eigentlich bereits wissen, dass Multitasking ein Irrtum, wenn nicht sogar ein logisch. Wir stellen fest, dass zwar Leute in der Fingerfertigkeit sehr, sehr schnell werden, dass wir aber vom Denkprozess her immer nur etwas aufs Mal können machen. Wir stellen fest, dass Fehlerquoten stark am Steigen sind. Wir stellen fest, dass die Konzentrationsfähigkeit der Leute ganz, ganz stark abnimmt. Wir stellen fest, dass überall, wo Automatismen passieren, da sind uns die Techniken eine Riesenhilfe. Also sehr viel Hilfsarbeiten, sehr viel stupide Beobachtungsarbeiten, da wird das Leben wirklich bequemer. Aber um denken zu können, um kreativ zu sein, da müssen wir uns konzentrieren können. Und da sind viele technische Hilfsmittel eine riesen Ablenkung.
Wir haben vorhin gehört, dass sich der Hund könnte in den Schwanz beißen, von dem hat man Angst. Dafür habe ich Verständnis. Ich glaube es allerdings nicht, weil Bedienbarkeit ist gewohnt und man muss sich mit dem auseinandersetzen, man darf sich mit dem auseinandersetzen, ist eine Zeitfrage. Also, wo meine Eltern sind um die 70 das erste Mal ein Mobile in der Hand hatten, sind sie überfordert gewesen und heute haben sie Spass daran. Und wo ich mein erstes Mobile bekommen habe, und wenn ich heute das Mobile anschaue, bediene ich das. Ich bin nicht in einem Kurs. Also, es muss einfach offen sein. Und aus der neurologischen Überlegung gebe ich Ihnen absolut recht. Und das ist das, wo man auch sensibel muss drauf sein, weil das ist gefährlich, weil Fehler nehmen zu, die Leistungen lassen an und das Multitasking, das gibt es gar nicht. Das ist der gleiche Begriff wie Best Practice. Gibt es einfach nicht. Man hat nicht zweimal im Leben die gleiche Situation. Das gibt es einfach nicht. Aber das schafft natürlich Diskussionsstoff. Das heisst für mich, dass die Frage gestellt muss werden, wie man mit dem umgeht, wo man es einsetzt. Macht es Sinn, macht es weniger Sinn? Und ich glaube, einfach mit der richtigen Dosis schafft man eben Möglichkeiten für mehr Freiheit, mehr Unabhängigkeit, die dann eben wiederum in Kreativität und in Work-Life-Balance endet. Und um das geht es mir.
Aber das heisst, der technologische Fortschritt bringt nur etwas, wenn die Leute auch mit dem Fortschritt umgehen und die Kompetenzen entwickeln, die technologischen Hilfen, die ihnen angewendet werden, zum richtigen Moment richtig einzusetzen.
Das ist genau so, genau um das geht es. Und da braucht man auch ein bisschen Zeit. Denken Sie an das GPS. Vor 10 Jahren hatten wir noch kein GPS gehabt, heute hast du kein GPS. Und dann sagst du, es fehlt mir etwas. Also es ist sowohl als auch. Es fehlt mir etwas, man hat die Fähigkeit, dann nicht mehr Karten zu lesen. Aber man hat dafür ein GPS, das man bedienen kann. Also da gibt es irgendwo einfach einen Mittelweg, wo stimmen für einen. Mir geht es mehr darum, man soll nicht Angst haben vor der Technologie, man soll sich nicht schämen, wenn man etwas nicht kann, wenn man etwas auch nicht bedienen kann. Man soll offen sein und die Bedienerfreundlichkeit nimmt absolut zu.
Etwas, was auch noch angetönt worden ist in einem Statement, ist so ein bisschen die Angst vor der Vereinsamung mit diesen technologischen Hilfsmitteln. Eine Frau hat gesagt, ich sitze nur noch den ganzen Tag vor dem Computer. Das ist für viele jetzt schon wirklich Realität. Wird das noch mehr sein? Also haben wir in Zukunft noch mehr einfach alle im Bildschirm vor der Nase und wenig quasi direkten Kontakt mit Leuten, oder wird sich das ändern?
Also das wird sich ganz sicher ändern. Und die Frau hat absolut recht. Und das ist auch so. Aber das ist eine Übergangsphase, weil die Virtualität jetzt einfach noch physisch irgendwo bedingt, dass man einen PC hat oder einen Laptop hat. Irgendwann ist die Virtualität um einen herum. Die Frage ist einfach vielmehr, was der Erziehung für eine Rolle spielt. Also wie tun die Eltern, die Schulen beispielsweise jetzt bei Jugendlichen, aber auch Arbeitgeber, das fördern. Die Gefahr ist schon da. Und da gebe ich Ihnen absolut, also den Zuhörern absolut recht. Man hat Angst davor. Und ich stelle mir die Frage immer, endet das so, dass jeder einfach in seinem Kabäuschen wird sein und vor dem Computer wird hocken? Ich glaube, nein. Es ist eine Übergangszeit. Mobilität spielt eine Rolle. Die wird jetzt noch erhöht durch die Medien, die man hat, durch die technischen Hilfsmittel. Und ich denke, das sind wir nicht irgendwie in einer grossen Gefahr.
Ich würde gerne noch so ein bisschen darauf eingehen, was jetzt das, was wir diskutiert haben, für Auswirkungen auf Arbeitsart und Arbeitszeiten hat, vielleicht von der Zukunft. Vor 100 Jahren, da haben die Menschen im Schnitt noch 65 Stunden pro Woche gearbeitet. Jetzt sind es, also im Jahr 2000 sind es 42 Stunden pro Woche gewesen. Bei diesen 42 Stunden sind wir allerdings immer noch. Also es geht eigentlich nicht mehr weiter runter. Wir stagnieren so ein bisschen. Und dass es bis in die nächsten 10 Jahre weniger Stunden werden, das hat sich auch niemand können vorstellen, als ich auf der Straße gefragt habe, in meiner Umfrage, vor ein paar Tagen gemacht haben, aber dass die 42 Stunden anders vielleicht eingeteilt werden und auf andere Art verteilt sind, dieser Meinung sind ein Haufen Leute gewesen.
Viel Berufe wird man mehr unabhängig können sein und mehr mit elektronischen Mitteln von daheim oder von sonst irgendwo arbeiten und das mehr und mehr unabhängig von Zeit und Ort. Ja.
Ich erhoffe mir, sie werden flexibler. Vielleicht sogar mit Arbeiten mehr wieder daheim oder einfach vielleicht zu wissen, ich muss meine 8 Stunden arbeiten, aber wenn ich die arbeite, spielt keine Rolle.
Also ich habe jetzt schon Jahresarbeitszeit, von dem her schon sehr flexibel. Was natürlich könnte sein, dass vermehrt auch daheim gearbeitet wird, für die ganzen Pendlerströme ein bisschen zu reduzieren.
Ich habe das Gefühl, sie werden flexibler werden, ja. Und auch, dass, also auch im Angestelltenverhältnis, also die Angestellten, vermehrt können ihre Arbeitszeit vielleicht selber gestalten. Nicht total frei, schon mit Überwachung, sondern mit Kärtchen oder wie das System auch funktioniert. Aber ich glaube schon, dass es vermehrt flexible Arbeitszeiten wird geben.
Also stell mir vor, dass man für verschiedene Arbeitgeber schafft, einfach immer so lange dort jemand für einen zu tun hat und dann tut man wieder wechseln, dass man nicht mehr so wie heute 5-6 Jahre im gleichen Arbeitgeber ist.
Ich glaube, das Stichwort, das jetzt da am meisten gefallen ist, Herr Aguras, das ist Flexibilität und so ein bisschen selber können einteilen. Jahresarbeitszeit ist auch ein Stichwort, das man gehört hat. Wie sieht das bis im Jahr 2020 aus? Ist dort immer noch so ein bisschen der 9-to-5-Job vom 9 bis zum 5, jeden Tag vom Montag bis Freitag, ist das immer noch die Regel oder werden wir dort andere Arbeitszeitmodelle haben, die vorherrschen?
Also ich tue mich einfach grundsätzlich schwer mit dem Wort oder mit dem Begriff Arbeitszeit. Weil es geht ja um Arbeit, es geht um eine Berufung, es geht um einen Beruf, es geht um eine Tätigkeit. Und es ist immer verbunden mit Zeit, 40, 42 Stunden. Und man hat die Jahresarbeitszeit gehört, das gibt es schon seit langer Zeit. Man hat Flexibilität gehört, etc. Was Bedürfnis ist, ist, dass man eine Arbeit hat, ein Projekt hat. Man würde das gerne abschliessen. Also es bedeutet, wir müssen unbedingt zwingend von dem Begriff, von dem Wording Arbeitszeiten wegkommen, hingehen zu Leistungen, zu Projekten, zu Aufgaben. Und das ist die Entwicklung. Also zurück zu Ihrer Frage 2020. Flexibilität wird eine Rolle spielen. Arbeitszeiten, wie wir es heute kennen, das wird sich ganz sicher verändern. Natürlich gibt es Tätigkeiten, wo Sie nicht die Arbeitszeit einfach teilgeben können verändern. Also wie wollen Sie das machen, wenn Sie in ein Restaurant gehen und Mittagessen? Dann brauchen Sie Personal, das dann einfach dort ist. Das ist zweifelsohne so. Aber grundsätzlich, Flexibilität spielt eine Rolle. Und übrigens ist das auch ein sehr starkes Bedürfnis.
Von den Arbeitnehmern, sagen Sie, ist das ein Bedürfnis?
Absolut.
Herr Walker, ist das nicht in hübsche Worte gekleidet, dass der Arbeitnehmer zum Sklaven vom Arbeitgeber wird, dass er halt einfach muss auf Abruf dort sein, wenn es die Arbeit erfordert und dann eben halt Ferien muss nehmen quasi oder Freiheit, wenn es die Arbeit nicht erfordert oder wenn das Projekt halt gerade fertig ist und kein neues ansteht?
Ich denke, dass es gerade umgekehrt laufen kann. Ein grosser Teil von unserem Gesellschaftsbild, von unserem Menschenbild, von unserem Verständnis von Arbeitsmoral ist stark geprägt vom Zeitalter von der Industrialisierung. Vor 200 Jahren war es wichtig, dass wir den Mensch zum Arbeiter haben gemacht. Ein guter Mann war dann ein guter Mann und ein guter Vater, wenn er jeden Morgen um 7 Uhr in der Fabrik gestanden ist, rechtzeitig in der richtigen Fabrik und dann 12 Stunden lang geschafft hat. Und das war sein Lebenssinn gewesen. Und von diesem Modell verabschieden wir uns heute sicher. Die Frage vom Ort und die Frage von der Zeit wird immer flexibler werden. Und es ist die Frage, was bin ich für ein Typ? Ich denke, derjenige, der unternehmerisch gern selbstständig arbeitet, gute Ideen hat, sich einbringen kann, ich denke, dem wird es wieder sehr, sehr viel besser gehen. Wer mit seinen Freiheiten umgehen und Stärken einbringen kann, der kann als Kleinunternehmer ein florierendes Leben haben. Es ist jetzt die Frage der persönlichen Kompetenzen. Was ist derjenige, der eben die Leistung nicht selber erbringt, sondern der eine Kontrolle braucht, der missbraucht? Und diese Frage, gehen wir in eine Vertrauens- oder gehen wir in eine Misstrauenskultur rein? Das wird sehr eine wichtige Wertediskussion werden. Und da werden wir verschiedene Projekte und da werden wir verschiedene Firmen haben. In einem Projekt suche ich mir natürlich Partner, wo ich weiss, dass ich es mir darauf verlassen kann, dass die Leistung stimmt. Und ob die dann 10 oder 20 Stunden haben, das ist für mich sekundär. Und dann ist von meinem Arbeitstyp her ist es durchaus wichtig, dass ich sehe, dass über Facebook, ich sehe, dass ein anderer am 10 Uhr oben auch noch am Computer ist gearbeitet. Und dann tue ich heute schon selbstverständlich am 10 Uhr oben noch Geschäftsgespräche mit einem Kunden oder einem Partner führen, weil ich sehe, der ist auch noch online. Dafür haben wir mit der Familie zu Morgen gegessen, dafür haben wir mit der Familie zu Mittag und zu Nacht gegessen. Aber statt, dass wir am 10 Uhr oben Fernsehen schauen, schaffen wir halt noch eine Stunde und führen ein Telefongespräch zu einem geschäftlichen Thema.
Wenn wir jetzt schnell den Status quo anschauen, Herr Agoras, ich nehme an, das ist ja im Moment schon eine Anforderung, die jetzt herrscht auf dem Arbeitsmarkt, also der flexible Typ vom Arbeitnehmer, eben, wo nicht mehr in Arbeitszeit, sondern für ihre Lebenszeit rechnet und dann halt von zu Hause aus einmal schnell irgendwie ein Mail oder ein Telefon. Wenn Sie jetzt 10 Jahre rausdenken, glauben Sie, dass es genug derig Typen gibt, die so ein Leben auch führen wollen? Da muss man ein bisschen geschaffen sein dafür, da muss man auch ein paar Kompetenzen mitbringen, jetzt Hand aufs Herz. Glauben Sie, dass es genug Leute gibt, die so wollen und können arbeiten in Zukunft?
Ja, ich bin überzeugt, dass es das gibt. Die Frage ist einfach nur, wie wir uns entwickeln. Und da gebe ich Ihnen absolut recht, Herr Walke. Es ist so, dass man die Frage muss stellen vom Vertrauen oder eben vom Nicht-Vertrauen. Und wenn man halt dann nicht vertraut, geht das schlichtweg nicht. Und ich plädiere auf eine Leistung, ich plädiere auf einen Auftrag. Und wenn der ausgeführt wird, wenn, nicht wie, wenn, ist eigentlich sekundär. Und das ist auch nicht wichtig, braucht man dafür 10 oder 20 Stunden, sondern man hat einen Auftrag und die einen machen das am Morgen. Die anderen gehen aber am Morgen joggen und wollen es dann lieber auf die 9 machen. Und das ist genau das, was auf uns wird zukommen. Und das ist eine geniale Zeit. Wichtig ist aber, dass der Arbeitgeber auch Raum schafft dafür und überall dort, wo es Möglichkeit gibt, sprich, wo man es zulässt, das Umfeld, dass man das auch schafft. Ich stelle immer wieder fest, dass es Arbeitgeber gibt, die könnten problemlos das zulassen, aber aus Traditionen, aus Gewohnheiten vielleicht auch, aus Angst vor Neuem, das einfach nicht zulassen. Und das ist eine schlechte Entwicklung. Und irgendwann stellt sich dann auch die Frage, tut sich der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin, eventuell genauso Arbeitgeber nicht mehr aussuchen.
Wir haben Zeiten in den Firmen, da hat man die Grossraumbüro geschaffen, da hat man alle Leute in die Küngeli-Stelle gestellt, da hat man die ganze Pausenzone abgeschafft. Wir erleben heute bereits wieder den Gegentrend, dass wir feststellen, wenn Leute miteinander reden sollen, wenn sie an komplexen Projekten sollen kreative Ideen entwickeln, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass wir eine kreative Begegnungszone haben. Und das ist sicher ein Teil, der viel wird laufen in den nächsten 10 Jahren. Die meisten Sitzungszimmer, die sind einfach stier und langweilig. Und ich glaube wirklich auch im Bereich von der Innenarchitektur, wenn wir hier lernen, attraktive Plätze zu schaffen, dann werden wir es wieder schaffen, dass die Leute gerne werden arbeiten, dass die Leute werden kreativ sein. Wir sehen das schon in der Informationstechnologie an manchen Orten. Das sind ganze Erlebnislandschaften, die heute an diesen Arbeitsplätzen stattfinden, wo die Leute gerne arbeiten, viel arbeiten und gut arbeiten.
Also nicht nur der Arbeitnehmer von der Zukunft ist gefordert, dass er mehr Selbstverantwortung übernimmt und halt selber einteilt, wenn er arbeitet. Und aber auf der anderen Seite, der Arbeitgeber muss auch einerseits, Sie haben es auch in der Walker, Räume zur Verfügung stellen, wo Kreativität möglich ist und aber auch einen Vertrauensvorschuss dem Arbeitnehmer geben, dass der eben auch zu Hause oder wo es ihm dann halt auch immer passt und wenn es ihm immer passt, irgendwie kann seiner Arbeit nachgehen. Man sieht, Leben und Arbeiten verschmilzt bis in 10 Jahren noch mehr. Das ist sicher eine Quintessenz jetzt da aus den ersten paar Minuten raus. Es gibt viele verschiedene Arbeitsmodelle, die wahrscheinlich nebeneinander werden bestehen. Aber es gibt auch noch eine andere Entwicklung, die die Arbeitswelt wird verändern, nämlich die demografische Entwicklung. Die Leute werden immer älter und die Älteren, die werden auch immer mehr. Das bedeutet in letzter Konsequenz, dass sie auch länger arbeiten müssen, dass man mit 62 oder 65 wahrscheinlich in 10 oder 20 Jahren nicht mehr einfach so pensioniert wird und mehr da dazu. Jetzt geht nach González und Working Together.
If you don't look good, then I don't look good, then we don't look good. So let's make it work, please. Straight to work, please. Up your shirt sleeves. And if you're done talking, then I'm done talking, so we're done talking. So let's connect minds past your bedtime and I'm on deadline. Just cut the BS and don't be depressed, you need to be stressed. And don't forget this, you're my apprentice, you need to sweat this. Just feel the tension, your teeth are clenching and rev the engine. Let it guide you and get inside you and get like I do. Working together, living together, dying together. Then we don't look good. And if you mess up, it's like I messed up and we both messed up. Just don't be lazy and don't betray me, cause it drives me crazy. When I say crazy, say how crazy, I say real crazy. And if the boss is happy, then she will thank me and you will thank me. But if the boss is cranky, then she won't thank me and I won't be happy. And I tell you frankly, if I get cranky, then I get spankings. So no hanky-panky, you can't outflank me, you don't outrank me. Working together, living together, dying together. You stuck with me, kid, to keep my secrets. See, I'm hard to work with, but all the work is hardly worthless.
Also die Inputs geht heute um die Frage, wie sich unsere Arbeit verändert und wir in 10 Jahren leben und arbeiten. Es diskutieren der Zukunftsforscher Andreas Walker und der Schweizer Chef vom Stellvermittler Adecco, der Michael Agoras. Die Schweiz, wie die meisten westlichen Länder, überaltert. Die ältere Generation ist immer mehr in der Überzahl. Ab 2015 geht bei uns der Anteil von den Leuten zurück, die im arbeitsfähigen Alter sind. Das hat das Bundesamt für Statistik ausgerechnet. Und im Jahr 2030 haben wir nicht mehr rund 380'000 Leute, die über 80 werden, wie heutzutage, sondern mehr als 600'000 Leute, die über 80 sind. Jetzt die Frage, vielleicht zuerst einmal aus der Praxis raus an Herrn Agoras. Was sind denn die Auswirkungen von dieser Überalterung auf die Arbeitswelt? Jetzt ganz konkret, wenn man vielleicht jetzt 10, 15, 20 Jahre früher denkt, wie sieht es denn aus? Was machen wir mit den vielen Leuten, die eben dann schon 65 sind?
Zwei Sachen. Erstens, nicht mehr von Überalterung reden, weil das gibt so eine Klasse für sich und das ist nicht so. Und zweitens, sie unbedingt in der Arbeit lassen. Weil viele wollen und können nicht. weil einfach die Strukturen nicht gegeben sind, weil Hemmnisse da sind, wo man relativ einfach umgehen kann. Das bedeutet in anderen Worten, möglichst lang im Alltag, im Berufsalltag, in der Arbeit lassen, reduzieren und ihnen auch entsprechend Vertrauen schenken und Verantwortung weiterübergeben.
Also Sie sagen, die Leute die wollen gar nicht pensioniert werden?
Also so grundsätzlich kann man das schon nicht sagen. Es gibt natürlich schon Menschen, die das wollen. Das muss man respektieren, das ist ja völlig okay. Aber da gibt es andere, die eben das nicht wollen, die eben wollen, gebraucht werden. Das klingt jetzt wahnsinnig schubladisierend, gebraucht im positiven Sinne. Sie wollen eine Aufgabe. Das kann ein Tag pro Woche sein oder drei Tage pro Monat oder für ein Projekt. Und das ist genau das. Dem müssen wir den Hebel ansetzen.
Also es gibt Leute, die wollen über die Pensionierung ausschaffen, sagt der Herr Agoras. Herr Welker, braucht es denn die Leute in Zukunft auch? Also haben wir einen Arbeitsmarkt, der auch überhaupt so viel Kapazität hat, dass die Leute nur arbeiten? Oder braucht es vielleicht auch einfach weniger Leute in 10, 15, 20 Jahren, die arbeiten?
Ich denke, ganz viele von unseren Begriffen werden wir müssen umdefinieren. Wir reden von Überalterung. Das heisst aber, dass jemand zu alt ist für etwas. Heute stellen wir nicht nur ein Phänomen fest, dass die Leute immer älter werden, sondern wir stellen auch fest, dass die Leute immer fit bleiben, eben bis ins hohe Alter hinein. Wir haben eben nicht mehr den handwerklichen Beruf oder den Bauarbeiter, der mit 55 körperlich einfach aufgebraucht ist. Sondern die Leute legen viel mehr Wert auf der Arbeit, auf die Gesundheit am Arbeitsplatz. Darum sind sie körperlich und mental in der Lage, noch viel länger zu arbeiten. Wir haben den Begriff von der Arbeitsfähigkeit gebraucht.
Aber braucht es die auch, die Leute? Also wirklich, also die wollen arbeiten. Also braucht es die? Haben wir denn genug oder genug Beschäftigungen für die?
Ich denke, dass wir sehr viele Bedürfnisse haben, die am Auftauchen sind durch die Arbeitsstrukturierung. Der ganze zwischenmenschliche Kontakt wird sehr wertvoll sein und bleiben. Wir stellen fest, dass sehr viele Leute zunehmend in Einzelhaushalten leben. Die haben ein Bedürfnis nach sozialem Kontakt. Wir stellen fest, dass die Gesundheitsbranche stark am Wachsen ist. Wir stellen fest, dass Diskussionen über wer tut Kinder erziehen, betreuen, begleiten, das sind alles Berufe, wo wir unmittelbar 1:1 Betreuungen brauchen. Und das sind Berufe, die sie unter Umständen als 55-Jährige besser können ausüben, als jemand, der 15 war. Der 85-Jährige, der wird wahrscheinlich noch ein paar Jahre lang zu alt sein. Aber viele Tätigkeiten kann ich mit 65 bis 75 noch sehr gut machen, weil sie eben immer mehr gekoppelt sind von der körperlichen Leistung und immer stärker eine soziale und eine emotionale Kompetenz gefragt wird.
Glauben Sie, dass die Firmen in dieser Beziehung auch umstellen können, Herr Agoras? Also, dass die alten Arbeitnehmer wieder mehr geschätzt werden? Also, wir haben ja vor ein paar Jahren die Diskussion gehabt, dass quasi einfach die Alten rausgeflümelt werden, wenn's mal in der Wirtschaft nicht so gut läuft.
Das haben Sie jetzt aber charmant gesagt, mit rausgeflümeln. Selbstverständlich. Und die Arbeitgeber sollten, das ist ein gut gemeinter Rat, umdenken, weil die Senioren, die älteren Generationen sind Know-how-Träger. Und mit einem guten Mix, mit einer guten Kooperation zwischen Jüngeren und Älteren kommt das fantastisch. Man muss einfach gewisse Sachen anpassen, beispielsweise das Augenlicht, das Licht, beispielsweise Temperatur, beispielsweise Geschwindigkeit, das lässt Licht nach. Aber die Leistungen, die Freude, auch was das bedeutet für das Team, das ist unglaublich. Das ist auch unglaublich effizient. Das bringt dem Arbeitgeber und im Endeffekt der Gesellschaft etwas.
Kennen Sie Unternehmungen, die das jetzt schon machen?
Ja, ich kenne Unternehmungen, die das machen. Vor allem in der Forschung und Entwicklung. Die ganz bewusst das Know-how aus der Forschung einfach nicht verlieren wollen. Und sie ganz bewusst auch Workshops anbieten, wo sich Generationen treffen. Und es ist unglaublich produktiv.
Mhm. Wir haben mit der demografische Entwicklung, wo die Leute, ich sage jetzt extra, nicht überaltert, sondern einfach halt, wo das Gros von unserer Gesellschaft in einem Alter ist, wo inzwischen, sage jetzt mal, 50 und 80 liegt, haben wir ja dann quasi weiter unten auf dieser Skala weniger junge Menschen, die neu in den Arbeitsmarkt reinkommen, als das jetzt der Fall ist. Was für Herausforderungen gibt das für die Unternehmungen, Herr Welker?
Wir haben vor allem noch zwei andere Phänomene. Wir haben das Phänomen von der Globalisierung und Mobilität. Das heisst, dass Junge umeinander reisen, dass Junge zu uns kommen, dass ausländische Arbeitskräfte zu uns kommen. Die Bedeutung von der Grenze, die ist ganz stark am Abnehmen. Und Sachen, die heute ein regionaler Arbeitsmarkt sind, sind dann plötzlich ein nationaler oder ein internationaler Arbeitsmarkt. Heute sind viele Leute selbstverständlich bereit, 1,5 Stunden zu pendeln an einen Arbeitsplatz. Heute sind gerade Junge zwischen 20 und 30 selbstverständlich bereit, auch ihren Wohnort wegen Beruf zu wechseln. Also das ist eine überlagernde Tendenz, dass wir in gewissen Berufen wirklich heute schon globale Situation haben. Das Zweite ist, dass wir immer mehr Frauen haben, die auf den Arbeitsmarkt treten, die arbeiten, die weiterarbeiten und auch die über den Familienlösungen finden und die lange Jahre tätig sind. Und das gibt natürlich eine Umstrukturierung von der ganzen Situation. Also das alte industrielle Bild, wo wir den Arbeiter haben, oder ich sage, wo wir dann den Soldaten haben, der in der Produktion einen Auftrag ausführt, das Bild, das wird immer mehr zurück.
Aber haben wir da jetzt nicht gerade schon auch einen Widerspruch in sich, wenn Sie sagen, eben, es gibt immer mehr Leute, die halt den Arbeitsplatz auch wechseln, die vielleicht ins Ausland gehen arbeiten. Und es sind Frauen auch noch, die mehr wieder ins Berufsleben hineinkommen. Ich meine, wenn jetzt der Mann und die Frau ein Paar sind, oder, dann muss sich ja der eine dann schon wieder für den anderen entscheiden. Also, wenn dann beide wenn flexibel sind, dann arbeiten es vielleicht dann der eine in der Schweiz und der andere in Deutschland und sind aber kein Paar mehr.
Ja, das ist genau, das ist schon der Punkt. Wir haben aber auch einen wesentlichen Vorteil, der ist bis jetzt nicht erwähnt worden. Und Gott sei Dank haben wir den. Wir haben einen Standort, der unglaublich attraktiv ist. Das heisst, wir werden in den nächsten paar Jahren Zuflüsse haben. Und Gott sei Dank ist es so, wir brauchen es. Und das gibt uns eben genau die Flexibilität. Das heisst, solange das Land Schweiz weiter an Wohlfahrt gewinnt, haben wir nichts zu befürchten. Wir müssen aber einiges dafür tun. Wir müssen es auch vermarkten. Wir müssen unbedingt schauen, dass das so bleibt. Also ich rede beispielsweise von einem politischen Frieden, von einer Sozialstruktur, die seinesgleichen sucht, von einer öffentlichen, also Service Public, die absolut verhebt. Also von einem Land, das sehr attraktiv ist, nicht nur wegen der Steuern.
Sie sagen eben, wir brauchen die Zuwanderung auch, weil es eben ein attraktiver Standort ist. Wir haben im Moment ja Zuwanderung, die kommt vor allem bei den hochqualifizierten Arbeitskräften aus Deutschland zum Beispiel. Aber Deutschland hat das gleiche Problem wie die Schweiz auch. Also die haben auch quasi zu wenig neue Junge, die nachkommen und quasi sollten die Arbeitsplätze übernehmen. Dann ist ja die Frage, wo haben wir denn die Leute her, die wir brauchen?
Ja, das ist schon so, ja, aber wir haben nicht das gleiche Problem wie die Deutschen, weil der Schweizer geht ins Ausland für ein Jahr, zwei, drei aus Erfahrungen, aber kommt dann wieder zurück. Und der Deutsche kommt in die Schweiz und bleibt dann in der Schweiz, weil wir haben nach wie vor ein sehr attraktives Land. Und solange das so ist, haben wir nichts zu befürchten. Zu befürchten haben wir erst dann, und das sieht man beispielsweise im Gesundheitswesen, wenn junge Assistenzärzte eben genau die Alternativen nicht mehr haben und sagen, nein, ich werde so umworben im eigenen Land, für mich lohnt sich das nicht mehr, dann haben wir die Herausforderung. Und dann reden wir von einer strukturellen Herausforderung.
Ich denke, wir werden noch ein anderes Phänomen beobachten in den nächsten Jahren. Wir sind in der Vergangenheit gewöhnt gewesen, dass die Firmen in Schweizer Besitz sind. Wir sind gewöhnt gewesen, dass der grösste Teil der Arbeitsplätze über KMUs gestaltet wird. Wir haben eine Schweizer Arbeitsmoral, wir haben eine Schweizer Werthaltung gehabt. Wir erleben jetzt zunehmend neuartige Phänomene, dass Grosskonzerne plötzlich in russischer Hand sind oder dass Grosskonzerne plötzlich in chinesischer Hand sind. Und das sind natürlich ganz andere Mentalitäten. Und das ist für mich schon ein Buch mit 7 Siegeln, was passiert, wenn jetzt eine Schweizer Grossfirma von einem Russ, von einem Inder oder von einem Chines aufgekauft wird. Wie wird das die Struktur in dieser Firma verändern? Dann begegne ich noch mit sehr grossen Fragezeichen, ob das denn nicht plötzlich wieder völlig neue Entwicklungen wird reingeben.
Also, und auch kontraproduktiv für den Standort von der Schweiz als Arbeitgeber quasi könnte sein. Meinen Sie das so?
Ich denke, dass all die Sachen, die wir vorher selbstverständlich darüber geredet haben, die uns als Wert selbstverständlich erstrebenswert gewesen sind, dass wir heute weltwirtschaftlich China, Russland, Indien aufstrebende Regionen haben, die einfach nicht europäisch denken und auch nicht europäisch argumentieren. Und dass viele Sachen, die wir heute selbstverständlich darüber reden, halt eben schon typisch europäisch und typisch schweizerisch sind. Und wir müssen schauen, dass die Standortvorteile eben erhalten bleiben, dass wir einen attraktiven Arbeitsort bleiben.
Also da wäre aber die Frage, die dahinter steckt, dann eigentlich die, ob man sich als Arbeitnehmer eben nicht nur auf mehr Flexibilität muss einstellen, vielleicht auch auf mehr Mobilität am Arbeitsplatz, sondern auch auf eine ganz andere Mentalität. Wenn jetzt zum Beispiel halt dann die Firma, wo man arbeitet, vielleicht von einem Inder geführt wird und der ganz andere Vorstellungen hat davon, wie man soll arbeiten, Herr Gouras.
Ja, das ist sicher eine gewisse Gefahr, nur wir sind ein Land und unser Wirtschaftsmotor ist nun mal einfach das Gewerbe. Und das wird auch so bleiben, Gott sei Dank. Wir haben über 300'000 Arbeitsplätze, das heisst Unternehmen in der Schweiz. Durchschnittlich arbeiten 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter pro Firma. Und das wird auch so bleiben und das ist auch gut. Also, und Dienstleistungen, sprich Dienstleistungen steht im Vordergrund. Forschung und Entwicklung ist eben Forschung und Entwicklung und nicht Kultur von dem, wo die Firma führt. Ich mache mir da nicht so Gedanken. Ich mache mir Gedanken über Standortattraktivität. Da müssen wir uns Gedanken machen. Ich mache mir Gedanken über Ausbildung, über politische Frieden, soziale Institutionen. Und wenn wir an dem festhalten und dort weiter investieren, haben wir nichts bewirkt.
Ich fasse schnell ein bisschen zusammen. Es ist eben nicht nur Technik und Dynamik von der Wirtschaft, die die Art und Weise, wie wir arbeiten, in den nächsten Jahren und Jahrzehnten grundlegend verändert. Auch die Überalterung, wir haben es angesprochen von der Gesellschaft, zwingt uns zu anderen Arbeits- und Lebensmodellen. Aber wenn wir bei diesen Modellen Freizeit und Arbeit immer mehr miteinander verschmelzen, dann hat das auch Auswirkungen auf den Wert, wo wir der Arbeit und dem Leben überhaupt beimessen. Arbeit muss in Zukunft zu einem Wert werden, der weit über das reine Geld verdienen ausgeht. Warum sollte man sonst eben, wir haben es angesprochen, länger als vielleicht 62 oder 65 sollen wieder arbeiten. Und wie sich der Wert von der Arbeit in Zukunft verändert und was auch die Unternehmungen halt müssen dafür tun, dass die Leute gerne länger arbeiten, über das reden wir gerade nach One Republic und Good Life.
What there's to complain about.
Ihr hört Input, eine Gesprächsrunde zu der Frage, wie wir in 10 Jahren leben und arbeiten. Es diskutieren Michael Agoras, Schweizer Chef vom Stellenvermittler ADECO und der Zukunftsforscher Andreas Welkow. Mein Name Christian Flückiger. Ich habe für die Sendung einen Aufruf auf Facebook gemacht und wollte wissen, wie ihr eure Arbeit und Freizeit in 10 Jahren vorstellt. Und der Marc Eschlimer zum Beispiel, der hat auf das bei DRS3 auf der Facebook-Seite geschrieben:
Ich arbeite in einer Fabrik und fertige spezielle Ventilteile. Für mich ist flexibles Arbeiten jetzt schon Realität, seit langem. Spontan freinehmen, respektive die Arbeitszeit flexibel auf- und nachher wieder abbauen, auch innerhalb Wochenfrist, das ist bei mir gang und gäbe. Es gibt jetzt schon Spitzen, wo es mal weit über 50 Stunden pro Woche geht und dann, 2 Wochen später, das Weekend schon am Donnerstagmittag beginnt. Ich kenne das nicht anders. Auch mal aus den Ferien einem via Telefon erklären, wie man ein Problem löst. Alles Standard.
Als ich den Eintrag gelesen habe, habe ich mich gefragt, ob das echt jetzt so ein typischer Vertreter von dieser zukünftigen Arbeitsmentalität, ein typischer Vertreter von einem zukünftigen Arbeitsmodell ist, wo wir in dieser Sendung schon angesprochen haben, den Arbeitnehmer, wie man ihn im Jahr 2020 an jedem Ecken antrifft. Herr Agoras, was meinen Sie dazu? Ist das so? Ist das wirklich so eine von den Hauptrichtungen, wo es hingeht?
Das glaube ich wirklich, ja. Und das ist ein ganz schönes Beispiel. Man hat eine Fertigung, man hat einen Spezialist, der sich die Flexibilität so definiert. Er sagt nichts anderes, weder ich bin da, wenn es mich braucht, Entschuldigung, und wenn es mich dann weniger braucht, mache ich dann das, was ich sonst eben auch noch gerne mache. Das ist eine Form von Flexibilität, und ich bin überzeugt, die wird je länger, je stärker kommen.
Lässt sich so eine Form oder die Form jetzt von Flexibilität, wenn wir gerade bei dem Beispiel bleiben, denn gut mit einer Familie zum Beispiel vereinbaren in Zukunft? Glauben Sie, das ist möglich?
Ich glaube, dass das sogar eine Bereicherung fürs Familienleben ist. Denn gerade das geschilderte Beispiel, das macht es mir eben möglich, über das Wochenende guten Vater zu sein. Während er in der sogenannten guten alten Zeit, da ist er am 7. Morgen schon davor gerannt, hat die Kinder nicht einmal beim Morgenessen gesehen, ist zu oben, wenn es dunkel gekommen ist, erst wieder daheim gewesen. Ich glaube, gerade bei diesem Typus kann ich meine Präsenz den Kindern gegenüber viel besser wahrnehmen. Aber es braucht natürlich für mich die Flexibilität, dass ich heute stelle ich in der Schweiz schon noch fest, dass Privatleben und Berufsleben von vielen sehr stark getrennt wird. Sehr viele Leute sagen, jetzt bin ich daheim, jetzt will ich nichts mehr damit zu tun haben. Und das Leben in zwei Welten, das wird es natürlich immer weniger geben. Und die Leute werden schon herausgefordert sein, dass die Welten gegenüber werden durchgängig werden.
Ja, und es gibt immer noch einen Haufen Leute, die wirklich auch dieser Verschmelzung von Freizeit und Arbeit gegenüber skeptisch sind. Ich habe auch deren Einträge auf Facebook gefunden. Zum Beispiel der Lorenz Brendlin, der hat geschrieben:
Arbeit und Freizeit möchte ich auch in Zukunft ganz klar trennen. Am wichtigsten ist für mich, dass ich eine oder mehrere Wochen habe, in welchen ich nur für mich sein darf.
Und vielleicht noch ein anderer Auszug, einen, wo den Tommy Herzog geschrieben hat:
Ich-Zeit ist ein absolutes Muss. Das Handy, den Laptop einfach mal liegen lassen. Es gibt nichts, was nicht auch in einem halben Tag, morgen oder in ein paar Tagen gelöst werden kann. Ich denke, das ist für alle wichtig. Ansonsten haben wir bald zu wenig Psychiater- und Burnout-Kliniken im Lande.
Also da spricht natürlich auch eine Angst an, dass man dann die ganze Zeit muss erreichbar sein. Und jetzt meine Frage an Sie, Herr Welkow, was raten Sie den derartigen Leuten, die eben befürchten, dass sie dann kein eigenes Leben mehr führen, wenn sie in der Freizeit auch noch arbeiten?
Diesen Leuten empfehle ich eine ganz bewusste und verantwortungsbewusste, vor allem Berufswahl. Vor Jahrzehnten haben wir noch von einem Beruf geredet. Da haben wir gefragt, zu was bist du berufen? Da sind wir davon ausgegangen, ich habe ein gewisses Portfolio an Talenten, die ich ideal einsetze und mit denen kann ich dann auch Geld verdienen. Und die Bezeichnung vom Beruf ist abgelöst worden vom Job. Und beim Job ist es einfach darum gegangen, Geld zu verdienen. Und wenn ich natürlich jetzt mein ganzes Leben nur noch brauche, um Geld zu verdienen, und ich mache nicht mehr, was ich gerne und gut mache, und der einzige Sinn ist nur noch das Geld, dann würde ich natürlich ausbrennen. Dann läuft das innerhalb von 10, 20 Jahren in den Burnout raus. Aber jetzt haben wir eben auch wieder die Chance mit dem heutigen Modell, mal wirklich zu überlegen, was mache ich gern, was mache ich gut, wie kann ich das einsetzen, und dann zähle ich auch nicht mehr die Stunden.
Vielleicht gibt es ja auch in Zukunft Leute, die einfach Geld verdienen wollen, die sich gar nicht überlegen wollen, die sich nicht erfüllen im Job, sondern einfach möglichst
einfach irgendwie ihre paar Stunden schaffen, damit sie noch in der Freizeit machen können, was sie wollen und auch nicht belästigt werden. Haben wir für diese Leute auch noch Platz im Arbeitsmarkt der Zukunft?
Also, ich denke, das wird dann schon eher schwierig. Aber ich bin nicht einer Meinung. Ich glaube nicht, dass das gibt. Ich glaube, das ist etwas, wo einfach so in der Gesellschaft umgedreht wird als Definition. Weil die Person, die Sie vorne beschrieben haben, die geht dann eben am Abend vielleicht und geht einem Hobby nach, einer Leidenschaft nach. Und dort blüht sie völlig auf. Ergo bin ich mit Ihnen absolut einverstanden, Walker. Die Person hat eben einen Job. Das geht für ein paar Monate. Und die Person ist dann eben Burnout gefördert. Und da gibt es Institutionen, Möglichkeiten. Sie haben vorhin Facebook angesprochen. Die ganzen sozialen Medien, die einem helfen, eben auch vereinfacht, das dürfen zu machen, auch die Sensibilität aufzubauen, wo man auch Freude hat. Weil im Privaten, im Hobby, bei den Leidenschaften geht es ja. Sei es ein Musikinstrument, das kann aber auch Politik sein oder sonst ein Sport, also sonst etwas, was man ausübt, dort geht es ja dann auch. Aber man muss es suchen.
Was sich jetzt in dem Gespräch herauskristallisiert hat, ist, dass der Arbeitnehmer von der Zukunft viel genauer muss wissen eigentlich, was er gern macht. Aber wie soll das funktionieren? Es gibt ja, ich glaube, es gibt immer noch einen Haufen Leute, die einfach einen Job machen, eben halt in erster Linie zum Geld verdienen, die vielleicht nicht unglücklich sind da drin, aber wo dort keine Berufung sind. Und wenn ich sie richtig verstand, dann geht es eigentlich in die Richtung, dass alle sollten einen Job können machen, wo sie als Berufung sind. Ich verstand noch nicht so genau, wie man dort hinkommt.
In dem, dass sie es eben machen. Es ist ja ihnen überlassen, ob sie Freude haben oder eben keine Freude haben an etwas. Und es ist auch ihnen überlassen, ob sie am Morgen gut aufstehen oder weniger gut aufstehen. Da haben sie die Wahl. Und ich empfehle einfach, und das ist nicht irgendwie etwas Positives da hingeschwätzt, sondern ich empfehle, sich ernsthaft Gedanken zu machen, wie ich meinen Tag gestalten will. Und eigentlich ist es komplett egal, was ich für eine Tätigkeit ausübe. Viel wichtiger ist, was ich für eine Einstellung an zu dieser Tätigkeit. Und wenn ich die Tätigkeit nur ausübe wegen Geld, ist das sehr ein kurzfristiger Motivator. Wenn ich aber die Tätigkeit ausübe aus Freude und ganz bewusst mich auch freuen auf die Tätigkeit, dann ist das etwas, was nachhaltig ist.
Wir haben natürlich die Situation, dass ich das Leben immer stärker als Multipackage muss verstehen. Ich muss erkennen, dass ich mehr Freiheiten habe, dass die Freiheit aber auch bedeutet, dass ich mehr Verantwortung für mich muss übernehmen. Meine Firma, die mir eine Ausbildung garantiert, meine Firma, die mir eine Arbeitszeit auf Lebensstelle, eine Arbeitszeit auf das ganze Leben garantiert, das ist nur noch ein Modell. Ich würde aber sagen, wir haben doch nebenan gewaltige Chancen. Früher, also ich bin jetzt 45, wenn ich zurückdenke, vor 30 Jahren, hat man doch eine klare Vorstellung gehabt, was ist ein anständiger Beruf, was ist eine anständige Bildung und alle anderen Sachen, die hat man als Hobby definiert. Und ich denke, heute haben wir viel mehr Möglichkeiten im künstlerischen Bereich, im beruflichen Bereich, sind Leute ziehen neben mir durch und verdienen ein Vielfaches von mir, wo ich vor 30 Jahren überzeugt war, aber das ist doch nur ein Hobby. Und da haben wir heute viel mehr Möglichkeiten in der Gesellschaft, eigene Berufsbilder zu entwickeln, eigene Firmen zu gründen. Also derjenige, der kreativ ist, der mutig ist und der dann auch noch Disziplin zusammenbringt, wirklich an seiner Lebensvision zu arbeiten, ich denke, der hat heute grosse Chancen. Aber ich will natürlich als Arbeitnehmer viel mehr die Verantwortung haben, wirklich das Richtige zu finden. Das Richtige auch aktiv zu suchen, mich aktiv dorthin zu bewegen, aber es dann auch können zu finden.
Damit eben auch nicht eine Unterscheidung muss stattfinden zwischen Arbeit und Freizeit oder vielleicht wehtut, sondern weil das einfach alles in einem Fluss ist. Da haben wir jetzt ganz lange darüber geredet, was die Arbeitnehmer quasi so ein bisschen mitbringen müssen. Ich würde jetzt gerne gegen den Schluss von dieser Sendung mal noch schnell schauen, was denn von der anderen Seite muss kommen. Was müssen Unternehmen halt den Arbeitnehmer bieten, damit die ein Umfeld haben, das sie brauchen, Herr Agoras? Was ist das Wichtigste, was quasi ein Unternehmer im Jahr 2020 seinem Arbeitnehmer muss bieten?
Also ganz sicher das Image. Man weiss aus Studien, dass ein Arbeitnehmer so Unternehmen nach dem Image, nach dem Brand, nach der Marke sucht. Die wird aber gebildet. Die wird gebildet durch das Produkt, die wird gebildet durch die Kultur. Und Kultur ist wesentlich. Und da sind wir wieder bei den sozialen Kompetenzen. Das ist entscheidend. Sie suchen den Arbeitgeber aus nach dem Brand, verlassen aber oft wegen dem Vorgesetzten. Und das ist eine zwischenmenschliche Auseinandersetzung, eine zwischenmenschliche Herausforderung, die für mich mit sozialen Kompetenzen tun. Ich mache Ihnen ein Beispiel. Wir haben letztens eine Umfrage gemacht, wo wir Mobilität und Loyalität gegenübergestellt haben. Wir wollen wissen, wenn jetzt ein Arbeitgeber müsste wählen zwischen Loyalität und Mobilität, was würde er wählen? Loyale oder mobile Mitarbeiter? Und Loyalität ist vierfach höher ausgefallen. Heisst, Loyalität ist wichtig. Jetzt, was bildet Loyalität? Und das ist sich ernst nehmen fühlen. Das heisst, man ist ein Teil von einer Unternehmung, ein Teil von einem Team. Man wird wertgeschätzt. Man kann mitmachen, mitgestalten, Verantwortung übernehmen. Und das sind für mich sozial kompetente Faktoren. Das hat mit emotionaler Intelligenz zu tun, sich selber in Frage zu stellen, Selbstreflexion zu üben, Motivation. Das sind alles die weichen Faktoren. Und die werden je länger, je stärker eine Rolle spielen. Und der Arbeitgeber muss sich dessen bewusst sein und ganz explizit sich in diesem Bereich entwickeln.
Herr Walker, sind sich die Unternehmen dieser Herausforderung bewusst, dass dort noch viel mehr muss tun werden eigentlich dafür, damit sie nachher schlussendlich auf loyale Arbeitnehmer zählen können und Arbeitnehmer, die eben gern mit Herzblut dort arbeiten?
Die Prozesse sind am Laufen. Durch das typische Arbeitsbild eben nicht mehr der Arbeitnehmer am Fließband ist, wo man kann sagen, schweig und schaff, sondern die kreative Leistung gemeinsam oder der Kundenkontakt immer wichtiger ist. Da ist wirklich, wenn Sie eine Firma haben, wo ein Team eben zusammen kann arbeiten, dann arbeiten Sie viel besser und produktiver. Es ist nicht so schlimm, wie wenn Sie in Umstrukturierungen drin einen Monat lang nicht wissen, wie die Zukunft wird aussehen. Da sind gewisse Abteilungen nicht mehr produktiv. Da fällt die Arbeitsmoral völlig zusammen. Und darum denke ich schon, ist eine von den Hauptaufgaben von einem Vorgesetzten, dass er ein Ambiente schafft, wo die Leute wollen arbeiten. Und das Ambiente schaffen, das kann eben sehr vielfältig sein. Das kann die Gesundheit am Arbeitsplatz betreffen, die ergonomische Ausstattung von der Stiel oder von der Tisch. Das kann aber auch in einer Gesellschaft, die zunehmend gesundheitsbewusst ist, auch nicht nur der Schokostängel, sondern die ganze Ausgestaltung vom Frühstücksbuffet, vom Pausenraum sein, bis hin eben zu wirklich attraktiven Arbeitsplätzen schaffen. Und ich denke, da kann der Arbeitgeber wirklich ausprobieren. Und da haben wir in der Innenarchitektur und in der Arbeitspsychologie haben wir wirklich noch grosse Chancen vor uns, Orte zu schaffen, wo die Leute gerne arbeiten wollen.
Mehr Vertrauen von der Unternehmung zu den Arbeitnehmern, mehr Selbstbestimmung vom Arbeitnehmer, das sind so die zwei Kernsätze, glaube ich, die wir jetzt rausgeschafft haben. Gibt es auch Verlierer in dem Prozess, wo man jetzt schon weiss, aufgrund von der Entwicklung, wo man jetzt einmal für das Jahr 2020 in dem Gespräch irgendwie mal festgelegt hat, wer wird verlieren oder was muss man machen, damit man eben halt verliert in dem Prozess?
Als Verlierer gibt es keinen, außer gewohnt. Gewohnt ist die grosse Verliererin, weil das Wort Verlieren passt wie nicht an. Es gibt eine Entwicklung. Es gibt eine Entwicklung in eine Richtung, die notwendig ist für unsere Gesellschaft.
Und da geht niemand zwischen Stuhl und Bank?
Da bin ich überzeugt, dass das nicht der Fall wird sein.
Input Podcast auf DRS3.